Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Gitarristen und Musiker Tom Eder.
Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es das Beste. Mhm. Auf Tour sein ist für mich das Allerbeste. Jeden Abend woanders spielen, es ist jedes Konzert geil, es ist jedes Konzert aber immer ein bisschen anders.
Gemeinsam mit den Sehern, Melissa Naschenweng und anderen Top-Acts ist er auf den großen Bühnen zu Hause und trägt die Musikalität des Salzkammerguts weit über die Grenzen der Region hinaus in die Welt.
Und in dem Moment ist auch alles andere wurscht, das ist auch ganz wichtig. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist alles andere in diesem Moment komplett egal. Egal wie scheiße es geht gerade oder was man gerade durchmacht, privat oder was auch immer, diese Zeit auf der Bühne ist abgekapselt von allem.
Grüß dich, Zeitelhofer Peter. Servus, Steiner Robert. Das ist der perfekte Beginn. Richtig, wer die letzte Folge gehört hat, weiß genau, warum wir das jetzt sagen. Robert, spielst du ein Instrument?
Leider nicht. Ich hatte ein furchtbares Erlebnis in meiner Kindheit. Und zwar in der Volksschule wurde ich zum Blockflötenkurs verdonnert. Und das war furchtbar.
Ja, ich sage dir ganz ehrlich, das ist doch jeder verdonnert worden, oder?
Ja, ein großer Fehler, oder?
Ja, ich finde schon. Vor allem, ich kann mich erinnern, eines Weihnachtens haben mir meine Großeltern eine Blockflöte geschenkt und ich sag mir, wie sind denn die auf das gekommen? Bis ich dann draufgekommen bin, das war alles mit meiner Mutter abgesprochen und ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Scheißtag, und das sage ich jetzt wirklich, so Blockflöten spielen müssen.
Schöne Grüße an deine Mama, ja, hallo, die Mama. Hört den Podcast immer.
Ja, vor allem, das ist die erste, die uns ein Feedback gibt. Das Feedback bin ich schon gespannt, aber wirklich, also Blockflöten war Horror für mich.
Aber heute haben wir einen Profi da, der zum Thema Musik einiges zu erzählen hat. Servus, Tom Eder.
Hallo, grüß euch, freut mich sehr, dass ich da bin.
Du musst uns gleich mal sagen, war es bei dir auch die Blockflöte?
Tatsächlich, war es bei mir auch die Blockflöte. Das ist kein Scheiß, ich habe wirklich mit Blockflöte begonnen und habe erst vor, wann war das, vor einem Monat circa ein Konzert gespielt, jetzt in demselben, im Donauhof in Zwentendorf, wo ich mein erstes Konzert mit meiner Blockflöte gegeben habe, mit, keine Ahnung, 6 Jahren oder so.
Aber Moment, das heißt, dir hat das Blockflöten spielen und üben Spaß gemacht?
Auf keinen Fall. Nein.
Das macht keinem Menschen Spaß.
Das darf, glaube ich, gar keinen Spaß machen, es muss so sein.
Aber was aber spannend ist, ich finde, es brennt sich trotzdem ein. Ich würde heute noch ganz genau wissen, wie ein G geht, wie ein C geht, wie ein eingestrichenes hohes C und das Tiefe und so weiter funktioniert.
Wolltest du starr, bitte?
Ja. Nein, eigentlich hätte man dann, wenn man es gewusst hätte, Blockflöten mitnehmen können und ein kleines Konzert spielen zu dritt.
Ja, das stimmt eigentlich. Ein schwerer Fehler.
Finde ich auch. Wir haben ja zu Hause heute sehr viel von meiner Familie zu Weihnachten. Dann, wir spielen gemeinsam Stille Nacht. Und meine Mutter und ich, wir sind halt trotzdem die besseren Gitarristen. Deswegen spielen wir Gitarre. Aber meine Schwester und mein Vater spielen zweistimmig Stille Nacht auf der Blockflöte. Das finde ich wirklich erstaunlich. Bis heute.
Entzückend.
Das ist aber wirklich, das ist schön. Stell mir schön vor, ja, wirklich. Ja.
Vor allem, es ist wirklich schön. Aber man darf am Nachmittag nicht da sein, wenn es zum Üben beginnen.
Also, das ist zum allerersten Mal, dass wir uns völlig verplaudert haben am Anfang.
Wir sind nämlich so strukturiert, finde ich normalerweise. Ja. Aber heute Katastrophe. Hey, ich stelle den Tom mal kurz vor, zumindest das, was ich von ihm weiß. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer mal kennengelernt. Da waren Robert, Babsi und ich in der Eiszeit in Seewalchen. Und da sind wir ins Plaudern gekommen. Wir haben, glaube ich, ein halbes Glas Prosecco getrunken vorher. Und dann hast du erzählt, ja, du bist Gitarrist, du lebst in Seewalchen, bist zwar Niederösterreicher, aber schon länger jetzt hier im Salzkammergut zu Hause, spielst eigentlich bei den erfolgreichsten Bands in Österreich Gitarre. Und dann haben wir gedacht, irgendwann müssen wir den einladen in den Podcast, und das ist heute so. Und wer du ganz genau bist, bei welchen Bands du spielst, das werden wir einfach jetzt ein bisschen in der nächsten Dreiviertelstunde erörtern.
Es gibt nämlich wirklich viel zu erzählen. Aber als allererste oder wichtigste Frage, wie bist du ins Salzkammergut gekommen?
Ja, also ich bin aus Tulln, aus Niederösterreich ursprünglich, und vor 10 Jahren oder eigentlich länger, 2012, habe ich meine Freundin kennengelernt, die Marlene, bei einem Seher-Konzert. Da hat sie nämlich die Aftershow-Party gespielt mit der Geige. Und ja, der Liebe wegen halt. Also wir sind dann irgendwann gesagt, wir müssen zusammenziehen, und da war dann im Gespräch Tulln oder Seewalchen am Attersee, und dann ist es sehr schnell entschieden worden eigentlich. Der Attersee hat gewonnen gegen das Tullner Aubad. So.
Aber war das ein abgekartetes Spiel? Hast du wirklich in Tulln einmal gedacht, jetzt spiele ich schon bei den Seern, die sind eben, weil das, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, die sind aus dem Salzkammergut, jetzt suche ich mir auch noch eine Frau aus dem Salzkammergut, vielleicht vom Attersee, weil da ist es am wunderschönsten, oder war es wirklich die pure Liebe auf den ersten Blick?
Nein, es war die pure Liebe, aber es ist natürlich so, dass es immer geheißen hat, bei den Seern, oder Fred, der Chef, hat immer gesagt, ein echter Seher muss bei einem See wohnen. die waren dann auch happy, dass ich endlich dann wirklich auch zum See gezogen bin.
Ist es so?
Das war immer so mit einem Augenzwinkern, aber es hat schon viele Fans gegeben, die gesagt haben, naja, heißt ja See, es wohnt sicher alle bei am See. Die haben das, also viele Leute haben das wirklich geglaubt, dass wir alle am See wohnen.
Ich glaube das bis heute.
Ja, nein, ist eh so. Also es ist ja wirklich.
Okay, eines weiß ich, die Sassi, die habe ich nämlich schon oft getroffen, die wohnt am Traunsee.
Genau, Sassi wohnt am Traunsee in Altmünster.
Aber jetzt müssen wir ein bisschen erzählen drüber, weil die Seher sind ja eigentlich Geschichte, oder?
Genau, also die Seher sind seit letztem Jahr Geschichte, unsere Abschlusstour gespielt. Und
wie lange warst du dabei?
Ich war dabei seit 2003, also 21 Jahre.
Wow.
Ja, lange Zeit.
Das ist ja unglaublich. Das heißt, du spürst auf der Bühne bei dieser Band, aber auch im Studio.
Genau, Seher war eine Liveband, haben wir sehr viel live gespielt und auch die Studio im Studio. Habe ich die Gitarre gespielt.
Jetzt weißt du ja, Robert, ich bin ein total strukturierter Interviewer und du haust mir alles wieder zusammen. Die Seher werden für mich ein bisschen später kommen.
Ja, dann heben wir es uns noch auf.
Wir bleiben nämlich nur kurz beim Tom allein ohne seine Bands.
Beim Edertom.
Beim Edertom. Beim Edertommy. Und wir wissen ja schon, du bist Gitarrist und zwar hervorragender.
Moment, ich dachte, er ist Blockflötenspieler.
Aber vielleicht spielt er noch was.
Ich muss jetzt kurz nochmal einhaken, ja. Ich will mich bei der Blockflöte einfach plaudern. Aber der Grund, warum ich Gitarrist geworden bin, liegt eigentlich begraben in einem Blockflötenkonzert. Ich habe nämlich in diesem Donau in Zwentorf Blockflötenkonzert gespielt. Und damals war es so, dass meine Schwester hat Orgel gelernt. Und wir haben eine Orgel zu Hause gehabt und ich habe meine Eltern immer gesagt, ich will Gitarre lernen. Und meine Eltern haben gesagt, nein. Wir haben eine Orgel gehabt, als nächstes lernst du Orgel. Und bei diesem Flötenkonzert hat dann der Musikschuldirektor ein Interview auf der Bühne gegeben und ist zu mir gekommen mit dem Mikrofon vor versammelten Halle, und hat gesagt, und was willst du noch?
20 Leute damals.
Ja. Nein, das Flötenkonzert in Zwentorf, das war ein alljährliches Highlight, da waren schon voll. Auf jeden Fall sagt er dann zu mir, und hast du vor, auch ein anderes Instrument zu lernen? Und ich sage auf der Bühne, ja. Eigentlich will ich Gitarre spielen, aber meine Eltern haben gesagt, ich muss Orgel lernen. Und einfach alle Leute und meine Eltern versunken. Und dann haben sie gesagt, na, du darfst eh Gitarre lernen. Und dann habe ich Gitarre lernen angefangen. So.
Unglaublich. Was hat sich denn gereizt an der Gitarre? Weil die Orgel ist ein praktisches Instrument. Da kann man dann auch jeden Sonntag in der Kirche spielen.
Ja, aber Moment. Ich verstehe nicht. Du hast gesagt, ihr habt eine Orgel zu Hause gehabt?
Ja, also so eine Orgel, so richtig mit so Fuß, Bassfußdinger. Ja, meine Schwester hat das gelernt. Ich habe das auch gelernt dann nebenbei, aber Gitarre war dann mein Hauptinstrument. Aber das haben wir gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben wir sogar immer noch. Ich muss meine Eltern fragen, ob es die noch gibt.
Aber ist das so eine mobile oder wie?
Nein, die war schon schwer.
Eben.
Und, ja.
Ich kenne eine einzige Orgel, die hier im Ort ist, in Schörfling.
Und die ist in der Kirche? Nein, ich weiß genau, was du meinst. Erzähl mal.
Na, da gibt es doch die Villa unten.
Genau,
Zwachvilla. Die Zwachvilla.
Kennt der Dorschvilla, heißt sie.
Ja, richtig, ja. Genau. Und da ist eine Orgel angeblich drinnen gewesen. Und wenn der Besitzer Orgel gespielt hat, hat man es bis zum See runter gehört, okay. Weil die so laut war. Aber das ist eher ungewöhnlich, dass man Orgel zu Hause hat.
Das ist so eine Geschichte aus dieser Villa. Ich kenne niemanden, der sie gesehen hat. Mein Vater war oft in der Villa bei Freunden dann und der hat gesagt, damals in seiner Jugend war die Orgel schon weg, aber das dürfte wirklich eine große Orgel gewesen sein mit Pfeifen und so weiter. So wird es bei euch nicht gewesen sein, oder?
Nein, so war es bei uns nicht. Nein.
Und vor allem war es eine Orgel, die ja lang vor der, so wie du schon gesagt hast, vor der Kette Dorsch sozusagen es gab, weil das waren ja die Vorbesitzer. Eigentlich, also die Käthe Dorsch ist ja...
Ich glaube, dass wir uns jetzt in einen Wirbel rein.
Ja, stimmt.
Ich glaube, dass nämlich die Käthe Dorsch, die Vorbesitzerin war vor den Zwachs.
Ja,
vor
richtig.
Vor der Galerie.
Richtig, ja? Richtig.
Genau.
Und weit davor, die haben die Orgel gehabt. Also vergessen wir die Geschichte. Kommen wir zur Gitarre. Ist Gitarre dein Lieblingsinstrument?
Ja, definitiv. Immer schon gewesen, auch bevor ich Gitarrist war. Ich war immer schon ein Fan von Mark Knopfler, Dire Straits. Ja. Das ist bei uns im Auto gelaufen, rauf und runter. Das ist meine Kindheitserinnerung, seit ich denken kann, ist Musik im Auto gerannt und immer Dire Straits. Und Mark Knopfler war für mich, der war der Hero und ich wollte immer Gitarre spielen schon, seit ich denken kann.
Das Lustige ist, bei mir war es ähnlich. Das war die Nummer Local Heroes. Kennst du die von Mark Knopfler?
Sowieso.
Oder war es Dire Straits? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Solo oder von der Band war. Aber diese Nummer hat mich immer beeindruckt und ich habe sie dann später gelernt.
Ja, super Nummer. Das ist der Soundtrack, oder? Genau. Da gibt es eine mega Live-Aufnahme von dieser Nummer, wo nur ein Dire Straits live geschickt worden, nur der Knopfler mit seiner Strat diese Nummer spielt. Das ist legendär, legendärer Song.
Aber jetzt zurück zur Frage. Was hat die gereizt an der Gitarre?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich war einfach immer fasziniert von Gitarristen. Eben der Knopfler war der erste, dann Europe. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Europe-Kassetten gehabt damals noch und jedes Gitarrensolo war für mich unbegreiflich. Also das war für mich ein Song im Song. Ich habe mir bei jedem Solo gedacht, boah, das ist, was auch immer das ist, ich will das kennen. Mhm. Das ist so faszinierend, diese Gitarrensoli. Also ja, das hat mich schwerstens fasziniert. Also Knopfler und Europe, das sind die zwei Grundbausteine, warum ich Gitarrist geworden bin.
Und waren das die drei, also das heißt Flöte, Orgel und dann Gitarre, die drei Instrumente, die du gelernt hast?
Genau, und ein bisschen Schlagzeug. Mein Papa ist Schlagzeuger und wir haben zu Hause, der hat uns immer so ein bisschen unterrichtet. Wir haben so Übungsschlagzeug gehabt, da haben mein Bruder und ich immer ein bisschen Schlagzeug gespielt. Mein Bruder ist Schlagzeuger geworden dann tatsächlich.
Also auch professioneller?
Ja, genau.
Wann war der Punkt in deinem Leben, weil Gitarre lernen viel, gerade früher, das war ja ein populäres Instrument, wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist oder das könnte mehr als ein Hobby sein für mich?
Ja, das muss irgendwie so während der Schulzeit gewesen sein. Du hast halt dann mit 14, 15 deine ersten Bands und spürst. Und dann haben wir irgendwie, wie es darum gegangen ist, okay, langsam die Frage, was macht man? Du bist in der Hack, ich bin in der Hack. Was ist der Plan nach der Matura? Dann fangst du zum Überlegen an und es war irgendwie so, alle Optionen, so, weiß nicht, Bank oder Marketing, cool, aber eigentlich will ich Gitarre spielen, ich will das machen. Also da hat sich das herauskristallisiert, so in der Pubertät, sage ich mal, ja.
Aber wolltest du dann sozusagen Solokünstler werden oder hast du immer schon in Bands gedrängt?
Also eigentlich Band. Mhm. Band war so das Ding. Mhm. Ja.
Aber was war damals die Musikrichtung?
Damals war ich ein massiver Grunge-Fan. Also das war die Ära mit Pearl Jam, Nirvana. Das war damals irgendwie, ich habe so ausgeschaut. Ich habe diese Flanellhemden gehabt und die Jeans, die abgeschnittenen. Damals habe ich sogar noch Haar gehabt.
Jetzt ist Kappel?
Jetzt ist Kappel, ja.
Ein Markenzeichen.
Ja, gezwungenermaßen. Aber damals habe ich noch ein letztes Aufbäumen noch Haar gehabt und wollte immer ausschauen wie der Eddie Vedder, der Sänger von Pearl Jam. Das war irgendwie die Ära. Also zuerst Europe, Metal, dann ist es in Grunge umgekippt. Ja.
Bei mir war es Punkrock damals. Selbe Zeit, glaube ich.
Ja, also Punkrock war nie so mein, das war mir zu ungeschliffen. Also Grunge war für mich schon das höchste der Gefühle, wenn es um Räudigkeit gegangen ist. Punk war mir immer zu wild. Das war nie so mein Ding, ja.
Aber irgendwann geht ja dann die Hack zu Ende. Du hast Ambitionen gehabt. Wie ist dann weitergegangen? Weil den Traum, Musiker zu werden, gell, im Grunge oder was auch immer, den haben ja viele geträumt. Aber du hast ja dann trotzdem irgendwann umgesattelt und hast ja gedacht, ich gehe dann trotzdem in Musikrichtungen, wo es wahrscheinlicher ist, zumindest nehme ich das an, also so wie der Schlager oder die Volksmusik, wo du jetzt ja ein bisschen daheim bist, oder was heißt ein bisschen, wo du jetzt spürst. Wie ist diese Transformation gekommen? Weil das ist ja dann trotzdem wahrscheinlich ein Schritt gewesen, den du überlegt hast.
Ich habe gar nicht so weit nach vorgedacht. Ich hab Matura gemacht, das war meinen Eltern auch wichtig. Die haben gesagt, Ausbildung musst haben. Liebe Grüße an meine Eltern an dieser Stelle. Und was cool war. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich probiere das jetzt. Ich gebe mir jetzt 2-3 Jahre, wo ich es versuche als Musiker. Wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch was anderes weitermachen. Und in dieser Zeit habe ich erstens mal viel unterrichtet, also Privatunterricht gegeben, Gitarre. Das zum Über dem Wasser halten funktioniert das ganz gut. Und dann das mit der Transformation in die Schlagerbranche, das ist eigentlich von selbst gekommen durch den Einstieg bei den Sehern. Mhm. Davor habe ich mit dem Genre gar nicht viel Berührungspunkte gehabt. Mein erster professioneller Job war Manuel Ortega.
Tatsächlich?
Das war irgendwie so das erste, wo ich quasi gebucht worden bin als Gitarrist im professionellen Kontext. Und Seher, also ich habe maturiert 98 und Seher waren 2003. Also diese 5 Jahre habe ich mich so durchgeschlagen in mehreren Acts, eben bei Manuel Günter Mokesch war damals auch schon eines der ersten Projekte. Und dann bin ich gefragt, wann willst du bei die Seher einsteigen? Und ich habe damals mir gedacht, ja, also die Band ist super, es klingt interessant, ich mache das. Und habe aber im Vorfeld jetzt gar nicht viel drüber nachgedacht, ob Schlager oder was auch immer. Das hat sich von selbst so ergeben. Ja.
Aber sind wir uns dann eigentlich schon begegnet mit Manuel Ortega? Weil ich habe mit Manuel ziemlich viel Auftritte gemacht bei den Familienfesten. Warst du da damals schon dabei?
Da war ich dabei.
Also, ist ja witzig. Ja,
Nivea Familienfest.
Ja, natürlich.
Ja, sicher. Das werde ich nie vergessen. Das war.
Also, wo haben sich einmal jetzt was?
Ja, aber haben wir uns sicher gesehen. Also, das war damals die Zeit, Ella Maler wieder, das Lied kannst du von Manuel
damals. Wahnsinn.
Das war vor dem Song Contest.
Man muss ja ganz kurz erklären, Manuel Ortega war Song Contest Teilnehmer, ist dadurch richtig berühmt geworden, hat aber immer schon super Musik gemacht eigentlich. Versucht er jetzt gerade wieder in die Musik zu kommen. Dazwischen hat er Kaffeehaus gehabt.
Genau, der Kaffeehaus in Wien und jetzt hat er wieder, ist ein Comeback, glaube ich, incoming, was man so sieht. Ja.
Steigst du wieder ein?
Ich weiß nichts bis jetzt, aber ich werde auf jeden Fall das verfolgen, weil ich bin ein großer Fan von Manuel. Ist ein super Sänger, ist ein super Typ und ich freue mich, dass wieder was kommt von ihm. Ja.
Und seine Karriere hat auch sehr lustig begonnen, weil die Krone hat eine Boyband zusammengestoppelt und da war er ja der Sänger.
Stimmt, wir haben die Kassen.
Irgendwas mit Boys, Bros, irgend sowas. No nicht. Bros, no Boys, irgend sowas. Also es ist ganz, ganz dunkel hinten, wurde aber auch leider kein großer Erfolg. Er aber schon, auch vor allem durch den Song Contest, den er ja ganz gut bestritten hat.
Absolut, voll.
Und ganz andere Richtung eigentlich Günther Mokesch. Der ist ja Send Me Roses, ein Mega-Hit, der in allen Radiostationen in Österreich noch immer rauf und runter spielt. Mhm. Da warst du auch dabei.
Da war ich auch dabei, ja. Also 2002 oder so ist das losgegangen, immer noch. Also ich habe vor kurzem mit dem Günther in Linz gespielt wieder, also in Traun, in der Spinnerei haben wir ein Konzert gespielt. Mhm. Sind immer noch in Kontakt und spielen, wenn es passt, gemeinsam. Ja.
Wie bist du dann zu den Seern gekommen?
Das war so, dass ich habe damals in einer Blues Brothers Coverband gespielt.
Perfekt.
Die Original Brothers. Und der Schlagzeuger, der Wolfgang, der ist auch Schlagzeuger bei den Seern gewesen damals. Und die haben einen Gitarrist gesucht und der hat einfach gesagt, ja, ich wüsste da wen, der passen könnte. Und hat das dem Fred vorgeschlagen, dem Seher-Bandleader. Und ja, der hat dann gesagt, ja, probieren wir das mal. Also es war eine sehr lustige Geschichte, weil das mein erstes Seher-Konzert. Also ich habe da mit Fred telefoniert und er hat gesagt, du bist mir empfohlen worden, probieren wir das. Am 7. August spielen wir Open Air. Komm doch dorthin und spiel mit. Also es hat auch gar keine Probe irgendwas geben. Und das Beste war, dass ich gesagt habe, passt. Und ich habe das Programm gekriegt, habe mir das zu Hause angeschaut und bin dann einen Monat später zu diesem Konzert gefahren. War natürlich viel zu früh, weil man will pünktlich sein. Da war noch niemand da von der Band und ich stehe so dort rum. Denke mir, okay, heute ist der Tag, schauen wir. Und dann kommt die Band, steigt aus und ich gehe so hin und sage, hallo, ich bin der Tom. Und alle schauen mir an, irgendwie keiner weiß. Und dann sage ich, ja, ich spiele heute Gitarre bei euch. Und der Fred sagt so, heute war das. Es hat einfach niemand gewusst, dass da jetzt ein Gitarrist kommt. Das war sehr lustig.
Und
aber
Sie haben zu dem Zeitpunkt schon einen neuen Gitarristen gehabt wahrscheinlich.
Nein, aber der Alte war noch dabei, statt dem ich eigentlich hätte spielen sollen, weil mit dem waren sie immer so zufrieden. Und der hat auch irgendwie so, aha, interessant, es kommt ein neuer Gitarrist. Es hat dann damit geendet, dass wir dann mit zwei Gitarren gespielt haben die nächsten Jahre. Also
die ganzen nächsten Jahre?
Genau, das war sehr.
Aber eigentlich eine lustige Geschichte, oder? So ein cooler Beginn.
Ja, es war ein super Beginn. Es war wirklich... Das werde ich nie vergessen. Ach, heute war das. hallo. Das ist übrigens der Tom.
Aber sag einmal, wie funktioniert so eine Band? Weil nach außen hin hat man immer das Gefühl, das ist eine Einheit. Aber du sprichst jetzt immer vom Bandleader und so weiter und dass man engagiert wird. Wie funktioniert das wirklich hinter den Kulissen?
Das ist natürlich von Band zu Band verschieden. Bei den Seern war es so, dass es einen Bandleader gegeben hat. Das war der Fred, der die Band gegründet hat und der die Songs geschrieben hat. Natürlich ist es aber dann schon so, dass die Band, also der musikalische, in musikalischer Hinsicht war das eine richtige Band. Also wir haben gemeinsam geprobt, wir haben gemeinsam die Live-Arrangements erarbeitet. Und aber wie gesagt, der Bandleader, Boss und der eben engagiert hat, das war der Fred. Das ist aber von Band zu Band verschieden. Es gibt Bands, da ist es demokratisch, es gibt Bands, es kommt total drauf an.
Aber wie groß war eigentlich die Seher-Band? Ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen unterschiedlich gewesen.
Ja, also wie ich eingestiegen bin, waren es dann 10, waren wir zu 10 und am Schluss waren wir 8. Genau. Aber immer auf jeden Fall sehr große Band. Ja.
Jetzt warst du über 20 Jahre bei dieser Band, die ja durch die Decke gegangen ist irgendwann. Das war ja mal die bekannteste Band in dem Genre, würde ich sagen, in Österreich. Wie war es damals? War der Fame schon da, wie du eingestiegen bist, oder warst du genau bei diesen großen Jahren dabei?
Ich bin eigentlich genau zu dem Zeitpunkt dazugekommen, wie es losgegangen ist. Also kurz bevor ich eingestiegen bin, war Wild's Wasser, war dieser Hit. Das war, glaube ich, das war Sommer 2002, wo sie auch den ersten Amadeus gewonnen haben, und ich bin dann eben 2003 dazugekommen. Also ich habe die ersten Jahre, wo es nicht so funktioniert hat, habe ich auslassen und habe dann abgewartet, bis erfolgreich sind, und dann gesagt, jetzt komme ich.
Glaubst du, hängt der Erfolg einer Band immer mit einem Titel zusammen, mit einem, der wirklich ins Ohr geht?
Das, glaube ich, ist auch unterschiedlich, aber bei den Seern war es schon so, dass es das Wildswasser halt Türöffner war, mit Sicherheit. Ja. Gibt es zwar viele Beispiele, ne, wo ein Hit dann alles ebnet. Es ist schon oft so, ja.
So, kann man als Musiker den Sound der Band trotzdem mitkreieren, obwohl ein Bandleader so stark ist wie eben der Fred bei den Seern?
Ja, also gerade bei den Seern haben wir da wirklich alle Freiheiten gehabt. Wir haben da, hat sich jeder eingebracht, nach seinem, es war sogar gewünscht so. Also es war sogar gewünscht, dass jeder seine Stilistik einbringt, musikalisch, aber auch persönlich. Das war ihm, glaube ich, ein bisschen ein Geheimrezept, der sehr, dass es so verschiedene Charaktere waren. Da hat sie am Anfang oft geheißen, das, ich weiß, dass der Fred erzählt hat, dass viele gesagt haben, das wird nie funktionieren. Das Kraut und Ruhm, da der Spitz mit der Almöhe und daneben da der also das war zu vielen, zu bunt und zu verschieden. Und ich glaube, das war aber gerade das Geheimrezept bei den Seern, dass es so verschieden war, stilistisch und persönlich.
War das ein Fulltime-Job dann 20 Jahre lang?
Ja, also für mich schon. Ich habe zwar nebenbei schon noch andere Sachen gemacht, aber die Haupttätigkeit war sie, ja.
Wie ist das auf Tour sein? Erzähl einmal ein bisschen was, ein bisschen hinter den Kulissen. Das ist ja was, ich glaube, das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Jeden Abend in einer anderen Stadt spielen, immer wieder soundchecken, dann auf der Bühne sein, dann runtergehen, vielleicht isst man noch was, dann geht man in den Nightliner. Wie war das für dich?
Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es das Beste. Mhm. Auf Tour sein ist für mich das Allerbeste. Jeden Abend woanders spielen, es ist jedes Konzert geil, es ist jedes Konzert aber immer ein bisschen anders. Nachher abhängen mit, es ist ja so, dass du, wenn du auf Tour bist, das ist ja die, bei den Seern, das war ja wie eine Familie. Wir waren ja extrem gut befreundet, alle, die Band untereinander, wir haben uns super verstanden und das war jeder, also du machst das, was dir am meisten Spaß macht, nämlich Musik und nachher hängst du an der Hotelbar ab, trinkst gemütlich was, nächsten Tag geht's weiter. Bestes Leben, also wirklich.
Was sind die Lieblingsgeschichten, die du erzählst oder vielleicht noch nie erzählt hast?
da gibt's einiges. Aber wir waren eigentlich sehr anständig. Wir haben jetzt nie irgendwelche Hotelzimmer zerstört oder so. Wir waren da sehr...
Auch keine Tourbusse.
Das Schlimmste war, einmal eine Flasche Rotwein schleißig geöffnet und an der kompletten Hotelwand verewigt. Und die Sassi hat einmal, das kann man schon erzählen, die ist mal eingeschlafen. Da hat man noch rauchen können im Hotel damals und ist eingeschlafen im Sheraton in Salzburg mit der Chick und hat die Matratze versenkt. Also da war dann am nächsten Tag ein Loch in der Matratze. Sie hat einfach Glück gehabt, dass sie nicht die Bude abgefackelt hat, aber die hat ein Loch in die Sheraton-Matratze gebrannt. Mhm. Das waren die wildesten Dinge, die wir gemacht haben, glaube ich. Das war ganz lustig. Einmal sind wir in Augsburg an der Hotelbar gesessen und der hat zugesperrt vor unseren Nasen und wir waren alle durstig. Und haben gesagt, wir müssen jetzt noch was trinken und es hat aber nichts mehr gegeben. Allerdings waren an der Rezeption die Zimmerschlüssel aufgehängt alle nach der Reihe, von den Zimmern, die frei waren. Und wir haben uns diese Zimmerschlüssel alle genommen und sind von Zimmer zu Zimmer gegangen, haben die Minibar ausgehängt und haben unten dann alles drapiert und haben das ausgetrunken. Das war vielleicht, das ist das Wüderste, was ich erzählen kann.
Wer zahlt dann die Rechnung? Band oder dann jeder für sich?
Ich glaube, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, haben wir dann die leeren Flaschen in unsere Koffer und Rucksäcke verstaut und keine Beweise hinterlassen und sind dann beim Auschecken und jeder hat geschäbert. Und ich glaube, es sind tatsächlich einfach gefahren. Also ich glaube, es hat in dem Fall niemand gezahlt. Ich hoffe, dass der Veranstalter die Rechnung nicht gekriegt hat. Falls doch, einfach melden. Wir begleichen das im Nachhinein. Das tut uns sehr leid.
7.000 Euro. Das hättest du nicht sagen sollen jetzt.
Ich glaube, so viel war es nicht, aber es waren auf jeden Fall einige Biere, ja, das schon.
Sag mal, hast du eine Routine, bevor du auf die Bühne gehst? Weil man kennt ja die Seher, aber auch die Melissa Nascheweng, wo du jetzt spielst.
Was war das?
Melissa Nascheweng.
Nein, auch nicht.
Naschenweng.
Naschenweng. Naschenweng.
Ja.
Hast du das gewusst?
Melissa Naschenweng, natürlich.
Naschenweng. Ja, sorry. Also, falls ihr den Podcast hört, bitte um Entschuldigung. Ich werde mich mal persönlich entschuldigen. Naschenweng, ja. Ihr spielt ja vor Tausenden von Leuten. Hast du eine Routine?
Um ehrlich zu sein, bei mir ist es immer so, dass ich vor dem Konzert ein bisschen Ruhe brauche. Ich bin da total, also manche Außenstehende würden sich vielleicht denken, was ist, bist du nicht motiviert oder gefällt's dir nicht, aber ich brauche einfach immer eine halbe Stunde, einfach nur ein Peace, das ist super. Vielleicht in den Nightliner gehen, kurz noch hinlegen sogar, das ist so mein Ding. Ich muss einfach ein bisschen runterfahren, weil dann ist von Sekunde 1 voll Adrenalin. Ja.
Aber irgendwie machst du immer so lustige Schritte, weil von den Seern, die waren ja ein Riesenname, kommst du jetzt zu Melissa Nascheweng und die ist schon wieder ein Riesenname. Wie funktioniert das? Wie kommst du zu solchen Menschen?
Also das war tatsächlich eine glückliche Fügung, muss ich sagen. Also die Seher haben aufgehört mit Ende 24 und ich war wirklich so, dass ich nicht genau gewusst habe, was mache ich jetzt. Mhm. Also haben sie einige Optionen aufgetan, grundsätzlich, also wenn man was überlegt, soll ich vielleicht wieder ein bisschen unterrichten mal oder soll ich ein Solo-Projekt machen, was auch immer. Und es war dann so, dass mir im Jänner der Russell, der musikalische Leiter von der Melissa, angerufen und hat gesagt, sie brauchen dringend einen Gitarristen. Und es war einfach, es hat perfekt gepasst. Also es war perfektes Timing. Und bin dann im Jänner eben das erste Konzert mit der Melissa gespielt. Und von da an bin ich dabei. Und es hätte nicht besser kommen können. Ich habe mir nämlich wirklich gedacht, wie es bei den Serien aufgedacht, was könnte ich mir vorstellen zu machen, so bandmäßig in Österreich. Und die Melissa ist mir echt so irgendwie in den Kopf gekommen. Das wäre eigentlich geil. Das taugt, weil es ist wirklich, es macht Spaß zum Spielen und ich habe das immer mitverfolgt schon und habe mir gedacht, das wäre lustig, das wäre geil. Ja, und tatsächlich, 2 Wochen später ist der Anruf gekommen. Also.
War der Abschied von den Sehern für dich ein Schlag ins Gesicht oder war das absehbar für dich, dass das irgendwann zu Ende gehen wird?
Wir haben immer schon gesagt, schauen wir mal, wie lange es noch geht. Ich kann mich erinnern, wie ich eingestiegen bin in die Band. 2003 haben sie gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, jetzt, wer weiß, wie lange es noch geht. Das war immer so. Und es war immer jedes Jahr top auf dem Niveau. Wir haben immer großartige Konzerte gespielt und es hat eigentlich, irgendwann hat sich so der Gedanke eingeschlichen, ich glaube, das hört wirklich nie auf, das geht ewig so weiter. Wie wir darüber informiert worden sind, dass es aus ist, das war eh schon 2 Jahre vor dem Ende, war es natürlich schon kurz so, okay, wow, jetzt ist es wirklich so. Das, was man immer so im Hinterkopf gehabt hat, schauen wir mal, wie lange es noch geht, ist jetzt da fixiert, es ist jetzt vorbei, so der Ablaufdatum. Wir haben Zeit gehabt, um uns dran zu gewöhnen. Wie gesagt, 2 Jahre, man hat sich mit den Gedanken beschäftigt schon und hat gewusst, okay, es ist nicht von heute auf morgen gegangen, sondern wir haben uns ein bisschen einstellen können drauf. Nichtsdestotrotz war es natürlich schon schwierig. Es war mein halbes Leben, das ich da verbracht habe. Wir haben aber natürlich parallel dann, also die Astrid macht ja Solo weiter zum Beispiel, mit der habe ich dann, sobald wir gewusst haben, wir hören auf, habe mir die Astrid Songs vorgespielt von sich, die in der Schublade waren, 10 Jahre, und hat gesagt, schau her, das, vielleicht wäre das jetzt dann Zeit. Und ich habe mir das angeguckt und gesagt, ja, passt, das ist mega, das gehört raus. Und das war dann immer schon so, quasi, man hat schon den nächsten Schritt vor Augen gehabt und dadurch hat es den Abschied auch noch mal leichter gemacht. Ich habe gewusst, es hört zwar was auf, aber was Neues beginnt, was Spannendes. Und das hat dazu beigetragen, dass es eigentlich okay war für mich. Ja.
Aber jetzt haben beide, glaube ich, Sängerinnen ja versucht oder versuchen gerade neue Projekte zu machen und Solo-Karrieren zu machen. Die Sassi ja auch. Glaubst du, ist es sehr schwer, aus so einer Gruppe heraus ein neues Projekt entstehen zu lassen?
Du beginnst nicht bei Null natürlich, weil du hast schon einen gewissen Namen. Ja.
Ja, die Astrid ja noch dazu durch Dancing Stars. Ne?
Genau, das schon, aber es ist schon was anderes natürlich. Also es ist nicht sehr und das merkt man natürlich schon. Also du beginnst schon wieder mit etwas Neuem und fängst, wie gesagt, nicht bei Null an, aber schon, es ist Aufbau, aber es macht extrem Spaß, muss ich sagen. Die Astrid, in dem Fall, weil ich mache ja mit Astrid das gemeinsam, die schreibt einfach selber so gute Songs, die 20 Jahre lang einfach nie das Licht der Welt erblickt haben, weil sie halt in der Schublade waren und weil halt kein Platz war dafür, weil die Seher halt da waren. Und das darf jetzt alles rauskommen. Und das ist einfach schön, da ein Teil davon zu sein und das quasi in die Welt zu tragen, weil diese Songs haben es verdient, dass man sie hört. Und
aber jetzt muss ich dich wirklich fragen, und die Frage musst du gefallen lassen. Jetzt machen beide Sängerinnen solo weiter. Fred hat auch die Nummer, den größten Hit wieder neu aufgelegt. Warum ist es dann zu Ende gegangen?
Puh, gute Frage. Also es ist so, dass alles irgendwann zu Ende geht und dass man vielleicht selber, auch der Fred, sage jetzt mal, ich weiß es nicht, aber sie denkt, ich will vielleicht was Neues, was anderes machen. Der genaue Grund, ja, schwer zu sagen, ich weiß es wirklich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht, was der genaue Grund war. Fakt ist, dass wenn die Leute halt sagen, naja, wieso habt ihr aufgehört, jetzt macht jeder Solo weiter, da hätte es ja gleich weitermachen können. Der Gedanke ist legitim, das verstehe ich. Aber warum jeder weitermacht, ist auch klar, weil wir ja so als Musiker sind. Du kannst nicht sagen, es ist sehr wahrscheinlich Zeit, ist vorbei und jetzt hören wir alle auf zu Musik machen. Ja. Also es ist klar, dass jeder weitermacht, weil die Bühne ist unser Ort. Ja. Halt nicht gemeinsam, ja. Ist natürlich schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann so wieder was entstehen, was sonst nie passiert wäre, wie schon vorher angesprochen, und hat, ja, ist auch gut, finde ich, dass das passiert.
Zu dem kommen wir jetzt gleich, was jetzt entsteht und wie es weitergeht. Aber nimm uns nochmal mit auf diese Abschiedstournee, die muss ja Wahnsinn gewesen sein, oder? Wenn die Fans sie verabschieden von euch, das Open Air das letzte Mal, erzähl uns da mal ein paar Geschichten.
Ja, ich meine, da war jedes Konzert für sich einfach, es ist grundsätzlich jedes Konzert immer super, aber das, die Abschiedstour war natürlich massiv emotional. Jedes Konzert, du hast gewusst, bei jedem Konzert sind Menschen, die das jetzt zum letzten Mal hören und du hast es gemerkt, du hast das gespürt, diese Energie und auch nachher beim Autogramm schreiben und so, Fans, die wirklich gewusst haben, es war jetzt das letzte Mal, wo ich euch sehe, das war für uns hart, das war für die Leute hart und es war einfach ja hochgradigst emotional und je näher das tatsächlich letzte Konzert gekommen ist, umso schlimmer ist es geworden, umso näher ist, bewusster ist es am geworden, jetzt spielen wir wirklich bald zum letzten Mal wird's was auf der Bühne. Das ist einfach eine arge Vorstellung. Über 1000 Mal gespielt und dann Ende. Ja. Aber es war unvergesslich.
Aber funktionierst du trotzdem? Auch wenn das letzte Mal ist und du hoch emotional bist, weil 20 Jahre jetzt hinter dir liegen, hast du das richtig gespielt oder hast Fehler gemacht oder fangst du an zum Warnen an? Wie ist das?
Nein, also es hat schon funktioniert. Weil es sind ja alles doch am Ende des Tages Profis und da fährt die Eisenbahn drüber. Aber natürlich emotional Vollgas. Also die eine oder andere Träne ist natürlich verdrückt worden, auch wenn man es versucht hat, ein bisschen zurückzuhalten. Aber natürlich, gerade am Schluss, dann, ich meine, das letzte Konzert, Wiener Konzerthaus, das war so schon jedes Jahr extrem emotional im Konzerthaus, den Tourabschluss zu spüren und dann einfach den Bandabschluss im Konzerthaus in diesem Ambiente. Das sind schon Tränen geflossen, ja, auf jeden Fall.
So, Kapitel abgeschlossen. Wir werden sehen, ob es wirklich abgeschlossen ist. Aber vielleicht gibt es einmal wieder eine Reunion-Tour. Man weiß es nicht, gell, kann man immer sagen. Jetzt spielst du bei Melissa Naschenweg. Naschenweg. Das ist so hart für mich, dass ich das jetzt falsch gehabt habe.
Alles gut.
Melissa Naschenweg, was ist gleich, was ist anders?
Also, gleich ist auf jeden Fall der Menge an Spaß, Freude und Kollegialität. Also das ist so eine coole Truppe. Die Melissa selber, die Band, die Crew, alle Beteiligten. Es macht so viel Spaß, auf Tour zu sein wieder. Wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, es gibt einfach nichts Besseres für mich, als gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, es ist einfach, was ist anders? Es ist, jede Band ist anders, musikalisch und Abläufe sind oft ein bisschen anders, als man es gewohnt ist, aber grundsätzlich ist es, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt grob.
Merkst du einen Unterschied im Publikum?
Ja, bei der Melissa ist das Publikum tendenziell auf jeden Fall jünger, als bei den Seern am Schluss war. Also bei den Seern, wie ich eingestiegen bin, war das Publikum, da waren wir eine hippe Band. Sehr, das kann ich mich erinnern, das waren die Wüden und da waren die Konzerte, das war Hochleistungssport damals, was wir aufgeführt haben, so alte Videos gesehen, komplett irre. Und das ist mit dem Lauf der Zeit, sind wir älter geworden, auch die Fans älter geworden und das ist ein bisschen gesetzter, sage ich mal, geworden. Und bei der Melissa ist jetzt so wie eine kleine Zeitreise zurück in die wilden Seherzeiten. Also es ist rockiger, es ist wilder und das Publikum ist jünger. Ja.
Aber musst du jetzt wieder mehr trainieren? Merkst du das, dass du körperlich jetzt wieder aufholen musst?
Ja. Also ich habe jetzt wieder zum Trainieren begonnen, tatsächlich. wobei leider ich mir meine Bizepssehne eingerissen habe vor 4 Wochen. Und das macht mich gerade ein bisschen unrund und jetzt habe ich gerade Trainingspause. Ich bin froh, dass ich Gitarre spielen kann, das geht. Sollte ich zwar nicht machen, weil es soll jetzt eigentlich schonen, aber ja, da merkt man wieder dann das Alter. Wieder beim Trainieren übertrieben und schon.
Aber wie ist das passiert?
Das ist eigentlich nicht beim Trainieren passiert, sondern beim Wakeboarden.
Ja, ich weiß. Ja, daher kenne ich dich ja, weil du hast ja, wie damals schon gesagt, ihr habt einen Wakeboard-Lift gleich in der Nähe, oder?
Nähe.
Ist das eigens gebaut? Oder?
Wir fahren immer nach Linz Wakeboarden tatsächlich. Ja. Das ist eine Stunde weg. Aber es ist so ein geiler Sport, dass man die Fahrzeit gerne in Kauf nimmt. Und ja, ich habe immer gesagt, Wakeboarden ist der beste Sport für einen Musiker, weil die Hands sind safe. Da kann auch nichts passieren. Beim Snowboarden kannst du die Hand brechen, beim Wakeboarden kann nichts passieren. Ja.
Tatsächlich war es nicht so.
Falsch gedacht.
War es wirklich die Leine, die er angezogen hat?
Ich habe ein bisschen verkantet und die Leine hat angezogen und durch diese Streckbewegung, ich habe gespürt, hoppala, da hat es jetzt gestochen und haben mir dann gedacht, naja, ein bisschen beleidigt und habe noch 2-3 Wochen, bin noch weiter trainieren gegangen und so, was super gescheit war. also diese alte Weisheit, man muss in Schmerz eine trainieren, das stimmt nicht.
Aber weißt du, wie lange es jetzt dauert, bis es wieder... gesund ist?
Also laut Arzt sollte es von selber wieder werden, ohne OP, was schon mal gut ist. Und er hat gemeint, in den nächsten Wochen soll es besser werden und dann kann ich wieder langsam anfangen mit Physio und Ding. Ich hoffe, dass es wirklich so ist, weil momentan merke ich nicht, dass es besser wird. Und er hat gemeint, wenn es wirklich nicht besser werden sollte, brauche ich ja der OP. Und der ist ein bisschen langwierig dann, aber schauen wir mal.
Wie oft spielst du Konzerte?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Phasen, wie gesagt, wenn eine Tournee ist, dann ist es wirklich oft so, dass du fünfmal die Woche spielst, wenn du unterwegs bist. Dann gibt es auch Phasen, wo mal nichts ist. Also meistens ist das also Jänner, Februar, März, da ist es ein bisschen ruhiger. Es war bei den Seern so, wir haben dann bis Weihnachten Tournee gehabt und dann waren wir Jänner, Februar, März, Ende. Da war mal nichts, da ist halt oft das neue Album produziert worden oder so, aber da waren keine Konzerte. Also das ist geblockt meistens.
Aber musst du dann üben in diesen Zeiten oder geht es auch ohne?
Nein, also es geht ohne, aber man spielt ja trotzdem Gitarre. Also auch in den Zeiten, wo du keine Konzerte hast, ist halt dann viel im Studio zum Spielen. Also die Gitarre habe ich eigentlich immer in der Hand.
Mehr jeden Tag?
Vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig auf jeden Fall.
Jetzt verfolge ich dich natürlich auf Instagram und habe gesehen, dass du aktuell wieder auf Tour bist. Das heißt, du bist im Tourbus unterwegs, dann haust du auf die Bühne, ich glaube, ich war jetzt in Deutschland. Und dann hast du erzählt, ihr seid dann direkt danach in den Bus gestiegen und nach Hause gefahren und du warst um 5 Uhr in der Früh wieder in deinem normalen Leben am Attersee mit Familie und mit Aufstehen in der Früh und so weiter. Wie schafft man diese Brücke, in diesen beiden Welten zu leben und trotzdem in beiden Welten glücklich zu sein?
Das ist eine hervorragende Frage. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn eine Tour länger dauert, zum Beispiel die Seher-Statue hat wirklich, da haben wir, weiß nicht, zwischen 20 und 25 Konzerte mehr oder weniger am Stück gespielt und du warst nur auf Tour, Highlife, Party jeden Tag und dann kommst du heim und dann ist das einfach vorbei einmal. Und ich kann mich erinnern, die letzten zwei Jahre war es wirklich so, das klingt jetzt blöd, aber so eine leichte Post-Tour-Depression, was ich früher nie verstanden habe. Ich habe gedacht, okay, bitte. Und dann bin ich zu Hause gesessen und habe mir wirklich gedacht, irgendwie arg, jetzt ist das weg. Und das war ein komisches Gefühl. Das hat immer schon ein paar Tage gedauert, bis man wieder im Leben angekommen ist und bis das weg war, das Gefühl. Ich glaube, du brauchst eine Family, die das dieses versteht. Und vielleicht sogar am besten verkennt, so wie es bei mir ist. Die Melene war selber Musikerin. Da ist es um einiges leichter, diese beiden Welten zu verbinden, glaube ich. Weil die Melene versteht das, wie das ist, wenn du auf Tour bist. Die kennt das. Wir waren auch gemeinsam beim Andi Gabalier zum Beispiel, da hat sie Geigen gespielt und ich habe Gitarre gespielt. Also wir waren gemeinsam auf Tour und sind dann gemeinsam ins Privatleben wieder zurückgekommen. Und da ist es dann um einiges leichter natürlich. Aber grundsätzlich ist es für mich keine große Sache, weil ich in beiden Welten daheim bin. Ich bin gern auf Tour, bin gern unterwegs und mache Party. Ich bin aber auch extrem gern zu Hause bei der Family und gehe mit Kids in Exit Room. Also ich finde beide Welten total super.
Aber bist du süchtig nach Applaus?
Süchtig nach Applaus? Ich weiß nicht, ob man es süchtig nennen kann, aber ich denke mir schon immer wieder, dass dieses Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und wenn applaudiert wird, wenn quasi einem zugejubelt wird oder was auch immer, das ist schon unersetzbar. Also ich finde, dieses Gefühl ist einfach, ich bin froh, dass ich das erleben darf und ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht kennen, wie das ist, wenn du auf der Bühne stehst und dieser Applaus kommt, dieses Gefühl, gerade wenn du was machst, wenn du Musik machst, wenn du quasi jetzt extrem pathetisch ausgedrückt, aber dein Innerstes nach außen kehrst und die vor dem Publikum, dass das ein Gefühl ist, das, ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich das erleben darf, weil es unbeschreiblich ist. Immer noch, nach all den Jahren. Das wird dann nie vergehen, egal wie viele Konzerte man spielt. Und in dem Moment ist auch alles andere wurscht. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist alles andere in diesem Moment komplett egal. Egal wie scheiße es am geht gerade oder was man gerade durchmacht, privat oder was auch immer. Diese Zeit auf der Bühne ist abgekapselt von allem.
Ernste Frage, Robert, bist du das? Bist du süchtig ein Stück weit nach Applaus?
Nein, nach Applaus nicht, aber ich verstehe das mit der Bühne. Es gibt ja viele Menschen, die können das gar nicht und die können sich's auch nicht vorstellen. Die würden nie vor Leute treten. Ich glaube, wir haben das schon. Das ist in den Genen drinnen und damit gebe ich dir natürlich recht, bin ich das auch in einem gewissen Teil. Ob du jetzt Applaus dafür kriegst oder nicht, ist eine andere Frage.
Es ist ja total unterschiedlich. Also ich bin ein extremer Bühnenmensch, wenn es ums Gitarre spielen geht. Ja. Also da bin ich so extrovertiert und ich bin auch nicht nervös, wenn ich auf die Bühne gehe und Gitarre spiele, weil ich weiß, da kann nichts passieren. Das ist das, was ich am besten kann, ist Gitarre spielen. Sobald es was anderes ist als Gitarre spielen, reden auf der Bühne, No chance, da bin ich, da scheiße ich mich richtig an.
Ja, ja. Ich würde mich auch anscheißen, würde ich Gitarre spielen müssen, weil ich kann es nicht. Also insofern, das ist genau das Geheimnis, was du gesagt hast. Und ich sage das auch immer allen, mich fragen extrem viele Kinder zum Beispiel, wie ist das, vor die Kamera zu treten oder wie kannst du das? Und dann sage ich immer, wenn du genau weißt, was du tust und wenn du das liebst, was du machst, dann bist du in dir komplett authentisch und dann kannst du super. Wenn du etwas vorgibst, dann wirst du nervös, dann wird's ungut, ne?
Ja, voll. Also, wie du sagst, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Reden, sobald ich, das ist ja bei den Serien auch, wenn irgendwann mal ein Interview war oder so, dann merkst du sofort, wer kann das und wer speilt das außer. Und bei mir war es echt so, ich kann reden, weil wenn wir jetzt quatschen, ich bin lustiger als, aber sobald Kamera, Mikro ist echt so, dann fängst du an zum Denken, okay, was soll ich sagen, was kann ich sagen, was darf ich nicht sagen und dann ist es vorbei und ich hasse es. Also.
Aber du merkst schon, dass die Kamera an ist und dass du ein Mikro vor dir hast und wir reden trotzdem seit einer Dreiviertelstunde so einen Spaß dahin. Ja,
ja, aber wer weiß, was ich für ein Blödsinn daher rede die ganze Zeit. Ich schaue mir das wahrscheinlich an und denke mir, um Gottes Willen.
Aber das Schöne beim Podcast ist, dass es dieses Gefühl gibt, es sitzen eh nur wir drei da und plaudern und alle anderen vergessen wir eigentlich rundherum. Ja,
das stimmt wirklich. Du, was bist du für ein Gitarrist? Was ist dein Stil, würdest du sagen?
Also ich glaube, das kann man irgendwie so am ersten mit rockig zusammenfassen. Also es ist auch da, wo ich herkomme. Rock ist mein Ding immer schon gewesen.
Aber darf ich da eine sehr, sehr private, persönliche Frage dazu stellen, weil ich bewundere deine Hände. Du hast extrem gepflegte Finger und total glitzernde Fingernägel. Gehört das zum Gitarristen?
Das ist, da, also ganz ehrlich, da wird sich jetzt die Anna so freuen. Es ist nämlich so, dass die Anna, ja, also wir haben Zwillinge zu Hause, und die Anna ist 15 und die hat gerade, die macht gerade Nägel, also hobbymäßig, die hat halt Spaß dran, so Nägel zu machen und so weiter. Und ich liege so im Bett und die Anna macht gerade der Marlene die Nägel und die Marlene liegt so da und sagt, das ist ja, wie Wellness und super. Und ich habe gesagt, du Anna, willst du mir auch die Nägel machen? Einfach, ich habe das noch nie gemacht vorher. Und sie, ja, gerne. Und macht mir das. Und ich finde es auch, also ich habe das ja noch nie so gehabt, aber ich habe, die Anna hat das so wunderbar gemacht und mir hat letztens erst bei der Melissa auf Tour jemand angeredet drauf und ich habe das der Anna erzählt. Und sie war total happy, dass man das quasi merkt. Und ja,
man merkt es total. Es schaut total arg aus. Also wirklich unglaublich glitzernde Fingernägel. Nur ich dachte, es hat was mit dem Gitarrespiel zu tun.
Überhaupt nicht. Ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das jetzt einfach aus und schaue mir das an. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt echt, also ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen und mir taugt das. Ich glaube, ich werde das jetzt beibehalten. Ich habe mir sogar so eine Feuchtigkeitsnagelcreme gekauft, damit das, das sind jetzt, ja, keine Ahnung.
Wunderschön, wunderschön. Wir haben viele erste Male heute in dieser Folge.
Vielen Dank. Danke Anna, für die tollen Nägel.
Tom und Robert. Aber du weißt schon, vom Stil her, man könnte es auch schwarz lackieren.
Ich habe das sogar eine Zeit lang bei den Seern gehabt, als Outfit, Teil des Outfits, schwarze Fingernägel auf der linken Hand. Mhm. Und so, wie nennt man das, diese schwarzen, wie
heißt denn das? Die Fußballspieler haben das, oder?
Nein, da drüber. Also das ist so... Kajal, was weiß ich, keine, ich kenne mich da.
Oh ja, Kajal unterm.
Das ist so auf Punk-Style, so wie Green Day, was der da das einmal gehabt. Ja. Das habe ich eine Zeit lang bei den Serien gehabt. Ich habe nur aufgehört damit, erstens, weil ich das nie wieder runtergekriegt habe. Du bist dann im Hotelzimmer und denkst, ach so, das muss ich abwaschen und du dribbelst 10 Minuten, hast rote Augen, die Seife überdrehen und es ist immer nur schwarz.
Das macht man nicht mit Seife.
Ja, na, siehst du, so kenne ich mich aus. So kenne ich mich aus.
Du hast schwarze Augen, waschst du das ein bisschen runter, nächster Tag, Elternsprechtag, du kommst da hin in die Schule mit schwarzen Augen, sagst, ja, leider, die Anna, also, meinte Mathematik schaut ein bisschen schlechter. Ist jetzt nicht so wunderbar. Nicht so.
Ja, deswegen habe ich aufgehört. Und weil es extrem schwierig ist, Nägel zu lackieren, ohne dass man die Haut... Nein, ist furchtbar. Es war so mühsam.
Aber dafür hast du doch die Anna.
Ab jetzt habe ich die Anna dafür. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, werde ich schauen, dass man die Anna vorher schwarze Fingernägel macht.
Ja, bitte. Aber reden wir noch über Tätowierungen. Und zwar nicht, dass du bist wunderbar tätowiert. Ich probiere gerade die ganze Zeit, Robert da zu einer Tätowierung zu bringen, und zwar die Silhouette vom Attersee. Wie machen wir das, dass wir den reinbringen? Weil wir hätten schon 3 Tätowierer im Salzkammergut, die das gern machen. Ja.
Puh, du wirst nicht, oder wie?
Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Bedürfnis nicht. Ich weiß nicht. Also du hast auch ziemlich viele Tattoos.
Ja, bei mir hat es angefangen mit einem, wie bei eben, und ich habe mir gedacht, das reicht einmal. Und der Moment war bei mir, du schmierst das ein mit Bepanthen und so, und dann geht irgendwann diese Kruste runter. Und der Moment, wo drunter dann plötzlich diese neue tätowierte Haut war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche sofort ein zweites, und das hat dann nicht mehr aufgehört. Und meine Mama war auch so lustig, weil die war immer dagegen. Damals, wie tätowieren war, das erste Mal hat sie ja nur, da war niemand tätowiert, da war das ja wirklich so, nein, die im Gefängnis haben das und sonst niemand. Und meine Mama hat immer gesagt, du lass dich ja nicht tätowieren, mit 18 habe ich es gemacht, und dann hat sie gesagt, na gut, das gefällt mir, das ist schön, aber das reicht jetzt.
Ja, genau.
Und das hat bei jedem gesagt, na, zweites Domherrn nicht wirklich. Dann ein zweites, ja, nur, das ist jetzt aber schön, aber mehr als zwei wirklich nicht. Beim dritten, na, das ist schön, aber ein viertes und so ist es bis jetzt, sagt es das.
Und es geht dahin.
Es geht dahin und es wird auch noch die Hand voll werden. Aber jetzt muss ich ein bisschen haushalten mit dem Platz. Ja. Jetzt muss ich schon gut überlegen, was ich mache.
Aber schauen wir mal. Was war das Erste?
Das Erste war das da, dieser
Teil. Am Oberarm?
Ja, das ist ein sogenannter Steckling. Ich habe nämlich damals mit 16 oder mit 17 einen Feraljob gemacht in einer Gärtnerei und habe Stecklinge geschnitten den ganzen Tag. Das sind so Setzlinge, wo dann neue Pflanzen entstehen und so weiter. Man merkt, ich kenne mich ja da nicht aus. Und meine erste Band hat dann einen Namen gesucht und ich habe gesagt, Steckling. Dann die erste Band Steckling geheißen und das erste Tattoo war dann dieser Steckling, was auch gleichzeitig das Plattencover von meiner ersten Band war.
Mhm. Meine erste Tätowierung war tatsächlich die Koordinaten von einer Bucht am Attersee, weil ich mir immer gedacht habe, ich werde mein ganzes Leben lang rumreisen auf der ganzen Welt und irgendwann werde ich sterbend in Kuala Lumpur hängen und sagen, bringt mich heim, bringt mich heim. So war das, ja.
Auch eine schöne Geschichte eigentlich. Hast du mir erzählt, wieder was Neues. Unglaublich.
Aber ich habe auch den Attersee tätowiert.
Zeig mal. Zeig wo.
Mehr oder weniger. Ich bin ein Flugzeug-Fan. Ich habe so quasi einen Flugzeugarm. Pan Am 747. Wow. Mit einer Oldschool Stewardess. Und ich habe dann mir ein Pan Am Flugticket tätowieren lassen. Und kurz vorm Tätowieren, das war eigentlich ein random Ding. Und kurz vorm Tätowieren sagt der Tätowierer, was soll man einschreiben für Daten? Und ich habe gesagt, nein, keine Ahnung. Und dann habe ich überlegt, einen Moment. Und habe dann quasi alles ausgefüllt, thematisch passend. Und hier, die Reise geht von LOXT, das ist das Kürzel für den Flughafen in Langenlebern bei Tulln, nach LULU, das ist der Gmundner Flughafen. Weiß, und damit habe ich quasi meinen Umzug von Tulln nach Attersee thematisiert. Cool. Mit diesem, genau.
Das ist ja cool.
Das unglaublich. Ist wirklich cool für mich. Wirklich sehr, sehr cool. Vor allem, ich bin mit diesem Flugzeug in der Kindheit noch geflogen.
Echt?
Mit der alten 747 von Pan Am. Und ich habe eine Erinnerung daran, das war ein Flug von London nach New York. Und ich bin als Kind aufgewacht und da war so eine Stewardess mit riesengroß geschminkten Lippen vor mir und schaut mich so an und schreit mich fast an, Chicken or Ravioli? Und ich war 5 und schaue so auf die große Augen. Ja, es war meine erste Erinnerung an Reisen.
Und was hast du genommen?
Natürlich Chicken, schon damals sicher.
Ah. Aber das finde ich extrem geil. Also 747 Pan Am ist quasi, das ist die Königin. Mhm. Ich leider nie geflogen, aber ich liebe Flugzeuge und wie gesagt, Pan Am 747 ist das Beste.
Aber dann sagen wir es wieder mal. Wir haben einen Hörer da draußen, der 747 fliegt und zwar Fracht und der uns immer wieder mal schreibt, hey, ich bin über den Pazifik unterwegs gewesen und habe mir die und die Folge angehört.
Oh, cool, ja. Dann hoffe ich, dass er diese Folge hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. 747, absolutes Lieblingsflugzeug. Wird leider nicht mehr gebaut.
Aber vielleicht zurück zur Musik jetzt. Du hast, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Ich will auch kein Tattoo, ich sag's gleich. Du hast erzählt, gerade vorhin, dass du auch für einen Andreas Gabalier gespielt hast.
Genau, ja, von 2012 bis 2015, ja, 4 Jahre.
Welche österreichischen Musiker hast du noch begleitet?
Also live, eben wie gesagt, Günter Mokesch, Manuel Ortega, guter Freund von mir ist Wolfgang Lindner, mit dem spiele ich Wolfgang Lindner Band immer wieder mal.
Die waren ja lang Musikantenstadelband.
Genau. Das war eine meiner ersten Tourneen mit der Musikantenstadelband mit dem Wolfgang Lindner Junior dann.
Ja.
Sehr lustige Zeit. Alles Mögliche. Wenn ich jetzt anfange zum Aufziehen, vergieße ich sicher irgendwen und dann denke ich
mir so,
na scheiße.
Ja, stimmt. Und witzigerweise ist ja die Musikbranche in Österreich eh recht klein. Das heißt, wenn einer ausfällt, ruft man ja sofort den Nächsten an und dann bist du dran, oder?
Genau, also das ist recht übersichtlich, die Branche, man kennt sich. Und das passiert öfters mal, dass man einspringen muss für jemanden. Auch für mich sind schon Leute eingesprungen kurzfristig. Gerade bei Corona war es ein Wahnsinn, weil natürlich, wenn da war es so, dass es wer positiv war und in dem Moment brauchst du einen Musiker für die Shows und da ist hin und her gegangen, da hat jeder überall gespielt, glaube ich, damit.
Aber ist es leicht, weil man muss ja auch die Musikstücke kennen, oder?
Ja, nein, das geht schon. Es gibt meistens eh ganz gute Mitschnitteaufnahmen, die man sich anhören kann, halt dann oft, wenn wirklich der Hut brennt über Nacht. Aber das geht schon. Gerade in Zeiten heutzutage mit iPads kannst du dir ja die Noten aufs iPad legen und das klemmst du am Gitarrenständer und am Mikrofonständer, das geht dann eigentlich schon ganz gut mittlerweile. Sowas. Ja.
Aber es gibt viele Musiker, die können nicht Noten lesen.
Ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Notenleser-Chef, muss ich sagen. Aber
obwohl du unterrichtet hast.
Obwohl ich unterrichtet habe, ja. Ich meine, es geht, aber es ist jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht der Beste. Gitarristen sind generell nicht die besten Notenleser. Also es gibt zwar einige, die können es gut, aber das ist nicht unser Hauptmetier meistens.
Aber ganz ehrlich, braucht man es?
Also brauchen nein, aber wenn man es kann, schadet es in gewissen Situationen sicher nicht.
Aber bei der Gitarre gibt es halt auch die Tabulaturen, wo man ein bisschen besser liest und was ein bisschen logischer ist, würde ich sagen, wo dann man greifen muss. Jetzt sage ich euch was. Wir sind ja beide Moderatoren, du bist Musiker und ich habe mich jetzt vor kurzem einmal ein bisschen reingefuchst in das Thema dieser KI-Brillen. Und da gibt es jetzt schon Brillen mit Displays drinnen, gell? Und das wäre für uns super als Teleprompter. Aber ich sag's da auch für dich als Gitarrist, wird das geil, wenn die Noten vor dir da runtergespielt werden und du kannst einfach spielen nach dem.
Ja, ich habe mir genau das mal überlegt, nämlich, dass das spannend wird, eben, wenn du, weil es schaut ja trotzdem nicht cool aus, wenn du ein iPad auf der Bühne oder Noten stehen hast und das abliest, wenn du diese Brille hast, wenn man das wirklich mal überlegt, das ist ja ein völliger Gamechanger. Hast du wirklich, kannst du dir alles da reinschreiben? Ist cool. Wobei es natürlich auch, was ich mir auch überlegt habe, scheiße ist, wenn in Zeiten auch von KI und so weiter, kannst du als Konsument, ja vielleicht, wenn du Lust auf ein Konzert hast, dir einfach die Brühe aufsetzen in Zukunft. Sagen, ich schau mal heute an, ich gehe heute auf ein Taylor Swift Konzert, Brille auf. Das ist eigentlich dann ein bisschen der negative Aspekt, der man so im Kopf herumschwirrt. Aber
ich glaube, es wird ein bisschen schräg, oder? Weil stehen dann alle mit der Brille auf der Bühne, auch die Moderatoren. Ich kenne ja nur das Gegenteil. Nadja Bernhardt, liebe Grüße an die Nadja, hat die Zeit im Bild moderiert am Nachmittag, kurz vor der ZIP 1. Ich glaube, es war die um 17 Uhr und der Teleprompter ist ausgefallen und sie hat gesagt, sie kann jetzt leider nicht weitermachen, weil sie die Brille nicht mit hat und das nicht mehr lesen kann. Also es ist wirklich ungut. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Zeit im Bildmoderatoren mit der Google-Brille oder der KI-Brille da sitzen.
Ich hab mir das angeschaut und die werden immer schöner. Gell? Also das sind mittlerweile tolle Brillen, sowohl Sonnenbrillen als auch normale Brillen und das schaut super aus. Du siehst dieses Display nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich müssen wir noch ein Jahr warten, bis das richtig ausgereift ist.
Aber wandert dann die Pupille hin und her?
Überhaupt nicht. Weil du hast es in einem relativ kleinen Feld auf beiden Augen und das läuft runter und dieses Teil hört mit, wo du gerade bist. Das ist ja, gerade für uns wird das ja spannend. Die werden entwickelt als Teleprompter und du liest da einfach und wenn du dann wieder abbiegst, dann checkt die KI das, bleibt da und wenn du wieder einsteigst, geht sie genau dorthin. Also es wird spannend.
Okay, cool. Das klingt wirklich toll.
Das schon probiert mal.
Ich hab solche Brillen schon aufgehabt, aber die ersten Brillen, die jetzt wirklich dieses Display haben, die kommen jetzt am Markt. Deswegen sage ich, warten wir auf die nächste Generation, die ja jetzt ständig aufpoppen. Aber das wird super spannend. Und ein Teleprompter, der KI-basiert ist, habe ich schon probiert, ja.
Aber jetzt sind wir genau beim richtigen Schlussthema eigentlich für unseren Talk. Es ist ja schon wieder fast eine Dreiviertelstunde vergangen. Wo geht's hin? Wo wird deine Zukunft sein? Wie schaut's weiter aus mit Plänen? Hast du welche?
Boah, ich denke, selten so weit nach vor, weil es sowieso meistens anders kommt. momentan bin ich mega happy mit dem, so wie es läuft und das mit der Melissa macht großen Spaß. Das mit der Astrid ist mehr oder weniger ja auch im Entstehen erst. Also da schauen wir, dass wir jetzt die nächsten Jahre Gas geben. Was ich immer auch in Zukunft weitermachen werde, ist selbst meine eigenen Instrumentals veröffentlichen. Das war einfach so ein Ding, das ich angefangen habe während Covid, wo ich zu Hause gesessen bin den ganzen Tag und was habe, jetzt nehme ich mal alles auf, was mir so an Ideen, was im Archiv liegt. Und das hat sich ja ganz gut entwickelt, mit so Spotify-Playlisten und so. Das werde ich auch weitermachen in den nächsten Jahren. Ja, aber sonst, ich werde definitiv bei der Musik bleiben. Das ist klar. Allein schon deswegen, weil, was soll ich sonst machen? Also, für Pilot ist es spät. Und also sicher auch schon schlecht und habe einen Hörsturz auch schon hinter mir. Das konnte ich gar nicht machen. Ich würde den Fluglotsen gar nicht verstehen, was der mir sagt.
Das verstehe ich auch oft nicht.
Ja, aber das stelle ich mir echt auf die Frage. Ich würde sämtliche Flugzeug, so diese Voice Recorder Mitschnitte, das gibt, ich verstehe kein Wort. Ich denke mir immer, Wahnsinn, hoffentlich ist es in Wahrheit besser zu verstehen als Pilot, weil ich wüsste nicht. Ja. Aber wie auch immer, wir schweifen schon wieder ab. Ich werde auf jeden Fall der Musik treu bleiben, so viel ist klar.
Und das sagst du mit einem breiten Grinsen, das ist doch schön, oder?
Ja, weil es das Beste ist für mich und das, was ich am liebsten mache, was ich am besten kann und was einfach ja mir am meisten Spaß macht, definitiv.
Sehr cool. Lieber Tom, bevor wir jetzt zum Wordrap kommen, am Schluss von jedem Podcast bei uns, hätte ich noch eine Frage, eine letzte, jetzt bist du auch schon gewohnt, gell, Robert?
Ja, sehr.
Würdest du erstens nochmal Gitarre lernen in der heutigen Zeit und zweitens, welchen Tipp würdest du einem jungen Gitarristen mit großen Ambitionen heute mitgeben?
Also Frage 1, ich würde definitiv wieder Gitarre lernen. Es ist gerade heutzutage, gibt es so viele coole Möglichkeiten, das Instrument zu lernen, früher, wie ich gelernt habe, und du wolltest ein Lied lernen, wie hast du das gemacht? Heute machst du YouTube-Tutorial auf und siehst genau, du kannst quasi, du brauchst nicht einmal in Wahrheit einen Lehrer. Ich meine, klar, macht Sinn, wenn du einen Lehrer hast, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Gitarre zu lernen mit Apps, mit, also bessere Zeit zum Gitarrenlernen hat es nie gegeben. Würde ich definitiv wieder machen. Und was ich als Tipp mitgeben würde, es kommt darauf an, geht es jetzt darum, um ein Act oder um eine Band oder geht es darum einfach um jemanden, der einfach nur Gitarre spielen will?
Eher Zweiteres, würde ich sagen.
Also.
Und komm jetzt nicht mit üben, üben, üben.
Ja, ich habe das Nein, üben, üben, üben. Ich würde eher sagen, spielen, spielen, spielen. Ja. Weil mach das, was dir Spaß macht, spiel das, was dir Spaß macht. Und dann ist es ja gar kein Üben, sondern dann ist es, es war bei mir auch so, wie ich angefangen habe zum Gitarre lernen, habe ich zuerst klassische Gitarre gelernt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nein, das ist nicht das, was ich, das taugt mir irgendwie nicht. Und ich bin zu meinen Eltern gegangen und gesagt, ich glaube, ich will aufhören mit dem Instrument, weil es macht mir keinen Spaß, das ist nicht das, was ich wollen habe. Und meine Eltern haben gesagt, pass auf, dann gehst du zu einem anderen Lehrer, vielleicht ist das Richtige. Und der hat einfach STS und Co. Und ich habe mir gedacht, genau, das ist es. Und ich bin zu Hause gesessen und habe stundenlang gespielt, einfach weil es mir so Spaß gemacht hat. Der Gitarrenlehrer von damals ist übrigens der Tontechniker und Tourleiter bei den Seern gewesen dann. So ist der Kreis geschlossen.
Ja. Man sagt immer, da schließt sich der Kreis und aus der Mitte entspringt ein Fluss. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Wordrap.
Erste Frage, bitte um kurze Antworten. Am Salz kann man gut, schmeckt mir.
Schmeckt mir? Der Saibling.
Gute Antwort, aber nicht, da bist du nicht allein. Das schmeckt vielen. Am Salz kann man gut, taugt man nicht.
Oh, dass man die Uhrzeit immer mit Viertel über, das stimmt nicht. Es heißt Viertel, halb, Dreiviertel und nicht Viertel über oder Viertel vor. Das ist, die Uhrzeit ist, wird hier falsch ausgesprochen.
Du weißt aber schon, Viertel über ist auch ein Viertel.
Ja, aber das Falsche. Also dieses Über, es bezieht sich immer auf die volle Stunde, da wo ich herkomme. Das ist die einzig logische Art, die Uhrzeit zu sagen.
Oje, da wirst du jetzt keine großen Freunde sammeln. Im Salz kann man gut, fehlt mir.
Da ich hierher gezogen bin, meine Familie, also nicht meine Freunde und meine Kinder, sondern meine Eltern, Geschwister und so weiter, die sehe ich leider deswegen zu selten.
Mhm. Und am Salz kann man gut, ist das Allerwertvollste.
Das Allerwertvollste. Wenn ich jetzt sage, die sehen, ist das auch sehr.
Das ist ein bisschen fad.
Aber er hat recht.
Aber ich stelle mir gerade vor, Salz kann man gut ohne sehen.
Ja.
Stimmt.
Dann, also eigentlich ist es für Salzkammergut wirklich das Wertvollste. Das Schönste auch.
Sag einfach, das wüde Wasser.
Ah, ja, genau, das schneiden wir und dann das Wertvollste, das wüde Wasser.
Tom, danke, es war super.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag.
Ich sage vielen Dank und ciao.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.